Meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst hoffe ich, dass das neue Jahr gut für Sie begonnen hat und möglichst viel Schwein weiterhin. Manche mögen gute Vorsätze gefasst und inzwischen wieder aufgegeben haben. Ich selber habe keinen Vorsatz. In einem bestimmten Alter bereitet es mehr Stress, irgendwas zu ändern, als einfach so weiterzumachen wie bisher. Der Weltuntergang ist ausgeblieben, wie zu erwarten war. Und daher müssen wir wieder weiterwurschteln. Interessant vielleicht, der 21. Dezember, ihr habt das genau beobachtet, den ganzen Tag auch Nachrichten. Es ist an dem Tag überhaupt nichts passiert. Einer der langweiligsten Tage in den Medien, abgesehen davon, dass ich einen Fernsehauftritt hatte zum Thema, war das alles langweilig. Nicht einmal ein Erdbeben, ein kleines, keine Karambolage, gar nichts. In Sibirien war es kalt, aber das soll ja dort im Dezember häufig vorkommen. Aber sicher wäre in nächster Zeit dabei, ich bin sicher, dass im Hintergrund Propheten schon wieder am nächsten Weltuntergang basteln. Vorübergehend müssen wir wieder weiterwurschteln und daher gleich die erste Mitteilung in offizieller Angelegenheit, der erste Prüfungstermin zu dieser Vorlesung steht fest. Und zwar am 4. Februar um 17 Uhr in diesem Hörsaal. Aber das wird sicher noch in diesen Tagen auf die Homepage des Instituts für Philosophie also eingegeben werden. Ich sage es vorweg einmal, wie gesagt, 4. Februar, Montag, 4. Februar, 17 Uhr, Hörsaal D, also das ist dieser Hörsaal hier. Die Prüfung ist schriftlich. Weitere Termine wird es geben, insgesamt noch 3. Den zweiten irgendwann Anfang März, den dritten Mitte des nächsten Sommersemesters, den vierten dann am Ende des Sommersemesters. Soweit also zu diesen Dingen. Jetzt zur Sache selbst. Die Zeit läuft ja mit erschreckendem Tempo. Das Semester geht zu Ende. Wir haben jetzt noch 4 Lehrveranstaltungen vorbei, die vierte. Am 30. dazu nutzen werde, wie üblich, Ordnung ins Chaos zu bringen, die wichtigsten Aspekte der Vorlesung zu wiederholen, zusammenzufassen, woraus Sie dann auch mögliche Prüfungsfragen ableiten können werden. So, um kurz zum Status quo zu kommen. Zentral war in den Vorlesungen vor Weihnachten der Umstand, dass wir mit einem System von Hypothesen an die Welt herangehen. 4 Hypothesen, also unter Anführungszeichen, sind nicht Hypothesen im wissenschaftstheoretischen oder erkenntnistheoretischen Sinne, im philosophischen Sinn, sondern, wie Konrad Lorenz gemeint hat, angeborene Lehrmeister, die wir also mitbekommen haben aus langer Evolutionsgeschichte. 4 Hypothesen, 4 Erwartungen gewissermaßen, mit denen unser Ratiomorpher, unser vorbewusster Erkenntnisapparat ausgestattet ist. Erstens die Hypothese der Wahrscheinlichkeit, nicht wir kalkulieren Ereignisse auf der Basis gemachter Erfahrungen, erwarten mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass unter bestimmten Umständen das ein oder andere Ereignis wieder eintreten wird, greifen dabei immer wieder auch daneben, so wie bei allen diesen Hypothesen, vor allem wenn es um komplexe Systeme geht. Dann war das zweite die Vergleichshypothese, wir leiten aus vergleichbaren Gegenständen Verschiedenes ab. Das ist vor allem also der Aspekt der Gestaltwahrnehmung. Wir vergleichen Merkmale und konstruieren oder rekonstruieren bestimmte Objekte daraus. Sie erinnern sich an die Skizze mit der Katze, nicht? Das genügt. Ein Kreis, 2 Ohren, Schnurhaare und schon erkennt das jeder als Katze, ein Prinzip der Wahrnehmungsökonomie. Das dritte war die Ursachenhypothese. Wir gehen davon aus oder nehmen an, dass vergleichbare Gegenstände auch eine ähnliche oder die gleiche Ursache haben werden. Und das dritte, die Zweckhypothese. Wir nehmen an, vergleichbare Gegenstände haben dieselbe Funktion oder dienen dem gleichen Zweck. Und von daher, von der Zweckhypothese aus, haben wir zum letzten Mal die Frage nach dem Sinn auch diskutiert. Zunächst einmal zur Wiederholung, wir sind von Gegenständen umgeben, das ist trivial, die einen bestimmten Zweck haben. Jeder Gegenstand hier in diesem Raum, da können Sie schauen, wohin Sie wollen, erfüllt einen bestimmten Zweck. Ob das dieses Rednerpult ist oder dieses Aufnahmegerät, die Fenster hier, die Türen und so weiter und so weiter. Das ist trivial, nicht wahr? Wir haben ja bei früherer Gelegenheit auch vom sogenannten funktionalen Realismus gesprochen. Wir rekonstruieren aus den Eigenschaften, aus den Funktionen von Gegenständen, die Gegenstände selber. Erfüllt irgendwas offensichtlich keinen Zweck, da sind wir irgendwie irritiert. Was soll denn das sein? Was soll das bedeuten? Kenne ich nicht. Was hat das für einen Zweck? Das ist irgendein zweckloses Gebilde. Und da kann man auch natürlich Leute hinters Licht führen. Wir sind also gewohnt, überall Zwecke zu erkennen. Aber, und das ist dann der springende Punkt, als illusionsbedürftige Lebewesen, als metaphysikbedürftige Lebewesen, projizieren wir, und da wird dann der Zweck zum Sinn, Zwecke auch jenseits der Erfahrungswelt. Meinen oder viele von uns meinen, dass der gesamte Kosmos einen bestimmten Sinn hat, dass die Welt sinnhaft konstruiert ist. Wir fragen uns natürlich wiederholt, ich glaube, jeder Mensch irgendwann in seinem Leben fragt nach dem Sinn seines Lebens, nicht, was soll das alles bedeuten, wozu bin ich da, hat das Leben überhaupt noch einen Sinn? Bei manchen führt das mitunter zu Verzweiflungsdaten im Extremfall, das Gefühl der absoluten Sinnlosigkeit, eines der schrecklichsten Gefühle, die einem Menschen befallen kann. Und die Verknüpfung der Sinnfrage in Bezug auf das eigene Leben mit der gesamten Welt führte dann letzten Endes zu verschiedenen Religionen, zu der Auffassung, zu dem Glauben, dass wir Teil eines sinnvollen Ganzen sind. Während ich argumentiert habe, also ich weiß nicht, ob der Kosmos einen Sinn hat, aber nach allem, was wir aus den Naturwissenschaften heute wissen und aus einer auf den Naturwissenschaften gegründeten Naturphilosophie, dürfen wir mit einiger Vorsicht schließen, dass das Universum keinen Sinn hat. Dass sich da die Milliarden von Sternen und Planeten und so weiter, aber Milliarden von astronomischen Objekten da herumrotieren, ohne dass man da irgendeinen Sinn oder gar einen letzten Sinn erkennen kann. Wir projizieren diesen Sinn vielmehr in den Kosmos hinein, auf der Basis eben der Annahme, es muss ja alles einen Sinn haben, so wie wir von Gegenständen umgeben sind, die einen Zweck haben, muss auch letzten Endes der Kosmos sinnvoll strukturiert sein. Muss er nicht, wie ich argumentiert habe, wenn Sie in Ihrem eigenen Leben Sinn suchen, dann haben Sie hunderte Möglichkeiten, den zu finden, unabhängig davon, was im Kosmos da draußen passiert. Der Kosmos ist uns gegenüber nicht einmal teilnahmslos, wie das wiederholt gesagt wurde, denn sogar die Teilnahmslosigkeit setzt ja schon oder impliziert ja schon die Möglichkeit einer Anteilnahme voraus, und ich bin für mich davon überzeugt, dass ich und dass wir alle dem Universum vollkommen wurscht sind, gut Deutsch gesagt, aber nicht einmal wurscht, ja, gar nichts im Prinzip. Für mein eigenes Leben, Sie für Ihr eigenes Leben, aber da möchte ich Ihnen nicht zu nahe treten, können Sinn finden, unabhängig davon, was im Kosmos draußen passiert. Sie können Sinn finden, indem Sie anderen Menschen helfen, andere unterstützen. Sie können Sinn finden, indem Sie sich mit Leuten unterhalten, interessante Gespräche führen, interessante Bücher lesen, Musik betreiben, auf einen Berg hinaufsteigen. Hunderte Möglichkeiten. Also ich, bitte.
Der Begriff Sinn immer ein metaphysischer Begriff? Also.
Im Alltag verwenden wir den Begriff natürlich sehr, sehr schwammig. Der Ausdruck, das ist doch sinnlos, was Sie machen, das macht ja keinen Sinn, ist eher sowas wie, ich würde sagen, ja, Sie sollten das nicht tun, weil es zu nichts führt. Also insoweit keineswegs metaphysisch, wie gesagt, alltags trivial. Wir alle sind ja ständig, haben ja ständig das Wort Sinn im Mund, nicht, dass irgendwas macht eben keinen Sinn, oder es macht Sinn, dass Sie eine Prüfung vorbereiten, weil Sie damit eine bestimmte Absicht verfolgen, nämlich die Prüfung zu bestehen. Das ist nicht metaphysisch. Also, wenn einmal Philosophieprüfungen an sich metaphysisch werden, dann würde ich hier also meine Lehrtätigkeit aufgeben. Hingegen im philosophischen Sinn würde ich sagen, ist der Begriff natürlich metaphysisch, wenn er bezogen ist auf den Kosmos, auf die gesamte Welt. Ist er bezogen auf die eigene Person, auf das eigene Leben, ist er nicht metaphysisch, allenfalls existenzphilosophisch, denn wie gesagt, wo ich Sinn finde für mich, wo Sie Sinn finden für Sie, das ist ja was Konkretes. Manche Menschen natürlich finden dann Sinn, indem sie an Gott glauben oder sonstige metaphysische Gespenste. Das ist dann deren Sinn des Daseins. Aber ich möchte vor dem Fehler warnen, aus rein logischer Sicht, vor dem fehlerhaften Schluss warnen, weil wir sinnstrebende Lebewesen sind, muss es auch einen objektiven Sinn geben. Dieses unser Sinnstreben sagt einiges aus über uns, über unser Gehirn, über unsere vertrackte Psyche, aber nichts über die Objektivität der Realität außerhalb unseres Erkenntnisapparates, außerhalb unseres Denkens. Genauso wie, wenn man heutzutage, es sind sich schon viele Ansätze aus der Evolutionstheorie, was ist da passiert? Störend. Also das ergibt keinen Sinn zum Beispiel. Jetzt.
Wieder zwei mehr Ausdrucken hintereinander.
Ja, wenn es nicht geht. Ah ja, danke.
Ja, wie muss man drauf?
Religiosität hat natürlich evolutionstheoretisch einen bestimmten Vorteil, sonst hätte sie sich nicht so weit verbreitet. 81% aller Menschen glauben angeblich an irgendetwas, nicht unbedingt den alten Mann mit dem Bart da oben, aber irgendein höheres Wesen, wie auch immer. Also muss da irgendwas dahinter stecken. Und in der Tat, sagen Evolutionstheoretiker, wenn sich ein Merkmal so weit verbreitet, muss es ursprünglich irgendeinen Vorteil gehabt haben, wenn in der Evolution alles, was mittel- bis langfristig Nachteile bringt, eliminiert wird von der natürlichen Auslese. Naja, die Vorteile sind beispielsweise Stiftung sozialer Band, nicht wahr? Leute, die gemeinsames glauben, die haben also ein starkes Wir-Gefühl und so weiter. Aber, das wollte ich betonen, die Tatsache, dass wir zumindest ansatzweise Religionen oder besser Religiosität evolutionstheoretisch rekonstruieren bzw. erklären können, sagt natürlich nichts aus über den Wahrheitsgehalt von Religion. Das ist kein Gottesbeweis. Ja, es ist eher umgekehrt wiederum ein Beleg für unser Denken und ein Beleg dafür, dass Menschen Gott erfunden haben, nicht umgekehrt. Nicht, dass der Gottesglaube in seinen vielfältigen Ausformungen, damit sage ich nichts Neues, das finden Sie schon bei Feuerbach und das finden Sie in der Antike teilweise schon bei einigen abtrünnigen, unter Anführungszeichen, Philosophen. Der Mensch hat sich seine Götter geschaffen, um sich auch zu entlasten, nicht wahr? Die alten Griechen und die alten Römer hatten ja für alles einen Gott. Wenn sie Kriege geführt haben, dann war dafür der Kriegsgott verantwortlich und vieles andere mehr. So kann man sich auch natürlich der Verantwortung entziehen und sagen, ja, das waren ja die Götter, wollten das so nicht. Jetzt führen wir Krieg oder trinken Wein oder was auch immer. So viel also zu dem, was wir zuletzt diskutiert haben, in aller Kürze, in ganz groben Strichen. Jetzt komme ich zum Thema Evolution, Erkenntnis und Sprache. Eines meiner Steckenpferde, den ganzen Tag freue ich mich schon auf diese Vorlesung, Evolution und Sprache. Wir haben seinerzeit von biologischer und kultureller Evolution gesprochen und unter kultureller Evolution im weitesten Sinne ist natürlich die Sprache ein ganz, ganz entscheidendes Merkmal, wobei zunächst einmal ganz allgemein davon auszugehen ist, dass Kommunikation natürlich keine menschliche Eigenschaft ist, sondern praktisch allen Tieren zukommt. Sie erinnern sich ganz zu Beginn, habe ich gesagt, gleich Anfang Oktober, Information ist alles, nicht wahr? Organismen müssen sich informieren über ihre Umgebung, um sich zurechtzufinden, um zu überleben. Analog dazu kann man sagen, Kommunikation ist alles. Tiere kommunizieren auf unterschiedlichste Art und Weise miteinander. Es trifft hier der Ausspruch von Paul Watzlawick zu, man kann nicht nicht kommunizieren. In der gesamten Tierwelt haben sie unterschiedlichste, zum Teil sehr subtile Kommunikationsformen, akustisch, aber auch optisch, auch olfaktorisch, geruchlich. Wobei ich sagen würde, dass also Kommunikation als universelles Phänomen in der Tierwelt eine Überlebensfrage darstellt und im Wesentlichen in vier Formen auftritt. Erstens, oder in vier Zusammenhängen besser gesagt, beim Finden des Geschlechtspartners, nicht? Sie alle kennen das Vogelgezwitscher und verschiedenste Laute, die Tiere von sich geben, um einen Partner zu finden, die Hirsche röhren und vieles andere mehr. Oder auch Duftmarken, olfaktorisch, nicht? Dass der mögliche Geschlechtspartner aufgrund des Dufts jemanden findet. Und der zweite Zusammenhang ist das Abstecken des Reviers. Viele Tiere markieren ihre Reviere ziemlich streng. Bienen beispielsweise, Bienenvölker sind also, haben eine eigene und Anführungszeichen Grenzpolizei, da kann nicht einfach jede Biene da hineinfliegen, das geht nicht. Also Abstecken des Reviers. Dritte Funktion, dritter Zusammenhang, das Auffinden oder das Wiederfinden verloren gegangener Jungtiere, wenn sie ein Entlein verläuft, nicht, dann gibt es irgendwelche Pieplaute von sich, damit die Mutter und die anderen Geschwister es hören und freut sich dann, wenn es wiedergefunden wird. Und dann gibt es viertens einen ganz interessanten Kontext, nämlich die Warnrufe bei verschiedenen Tieren, bei Murmeltier beispielsweise. Murmeltiere sind sehr sozial, nicht wahr? Und in den Alpen beispielsweise, sie bauen da, sie graben Bauten und so weiter und halten kollektiven Winterschlaf bis zu 7 Monate, aber das nur nebenbei. Wenn Murmeltiere unterwegs sind und Futter suchen und so weiter, gibt es immer ein Individuum, das Ausschau hält, kommt vielleicht irgendein Greifvogel, der gefährlich ist, und wenn das der Fall ist, dann warnt es alle übrigen, indem es bestimmte Laute ausstößt. Man könnte fragen, wenn alle Lebewesen Egoisten sind, warum warnt er die anderen, er soll sie selber in Sicherheit bringen, hat er mehr davon. So einfach ist das nicht, denn wenn er sich in Sicherheit bringt und die anderen nicht warnt, dann kommt also der Greifvogel mit Sicherheit und holt sich einen. Nachdem er sieht, da gibt es viele, bleibt er länger in der Nähe und greift sie vielleicht auch den irgendwann einmal, der warnen hätte sollen. Also indirekt zahlt es sich auch für den Warner aus, dass er die übrigen warnt und nicht einfach das Weite sucht. Also das wären so die vier wichtigsten Zusammenhänge oder Funktionen von Kommunikation in der Tierwelt. Die kommt, wie gesagt, in verschiedenen Formen vor. Akustisch, durch Lautäußerungen unterschiedlichster Art, auch sehr nuanciert, wenn Sie sich mit Hunden auskennen. Hunde haben unterschiedliche Nuancen vom Gebell. Wenn ein Hund einen Igel aufspürt, dann bellt er anders, als wenn ein Einbrecher kommt und so weiter. Sie werden es bestätigen, Sie kennen sich mit Hunden aus, wie ich weiß. Also das hat durchaus viele Nuancen. Hundegebell ist nicht gleich Hundegebell. Optisch, Tiere senden unterschiedlichste Signale aus. Ja, schon ein bestimmt gefärbtes Federkleid kann an sich schon Kommunikation bedeuten, wenn Sie an Paradiesvögel denken und so weiter und so fort. Und dann, wie gesagt, auch olfaktorisch, also durch den Geruchssinn. Die geruchliche Kommunikation ist natürlich sehr wesentlich bei sehr vielen Tieren. Bitte.
Was mir irgendwie noch fehlt, ist so, dass der Ausdruck von Gemütszuständen als Form der Kommunikation, das ist doch auch ganz stark.
Ja, ich wollte nur sagen, also Körpersprache würde hier dann noch anfügen. Bei Menschen dann nach wie vor, trotz unserer Symbolsprache, gestikulieren wir nach wie vor, haben eine bestimmte Körperhaltung, sind auch geruchlich orientiert, dass jemand nicht riechen kann, kann man oft buchstäblich nehmen, wie man weiß, und vieles mehr. Also, wie gesagt, das würde nicht das eigenen Bereich nehmen, aber natürlich haben unterschiedlichste Ausdrucksformen, die eine bestimmte Gemütsverfassung zum Ausdruck bringen sollen, auch einen kommunikativen Zweck, das ist ganz klar, bitte. Ja, also könnte man nur als eigenen Punkt anführen, gewiss, man kann aber auch sagen, na gut, das gehört in den Funktionskreis der Revierverteidigung. Natürlich kann man dann auch im Kontext der Partnerfindung noch ziemlich Unterscheidungen treffen, klar. Das ist ja in der Tierwelt ungemein vielfältig ausgeprägt. Also, was ich sagen wollte, die lange Rede, kurzer Sinn hier zunächst einmal, Tiere kommunizieren. Kommunikation in der Tierwelt hat lebenserhaltende Bedeutung. Genauso wie Informationsaufnahme und Informationsverarbeitung. Vor allem sozial lebende Tiere haben unterschiedliche, zum Teil sehr komplexe Formen der Kommunikation entwickelt, die letzten Endes auch dem Zusammenhalt der Sozietät dienen. Nun haben wir Menschen, jetzt komme ich dann doch konkreter auf den Punkt Erkenntnis und Sprache. Darüber hinaus, wie gesagt, wir gestikulieren nach wie vor und haben Körpersprache und orientieren uns geruchlich und so weiter und so weiter. Aber wir verfügen über eine spezifische Sprache, die in ihren Merkmalen, ich komme dann gleich darauf zurück, weit über die tierischen Kommunikationsformen hinausgeht. Was ist Sprache? Was kennzeichnet unsere Sprache? Auch hier würde ich sagen, vier wichtige Merkmale unterscheiden unsere Sprache, unsere bewusste Sprache von unserer Körpersprache und von den übrigen Kommunikationsformen in der Tierwelt. Zunächst einmal, es ist eine Symbolsprache. Wir, ich habe das schon bei anderer Gelegenheit, glaube ich, gesagt, und das ist eigentlich trivial, wir setzen anstelle von Gegenständen Begriffe, Wörter. Das ist eine Brille, das ist Papier, nicht wahr? Das ist ein Computer oder zumindest ein Bildschirm und so weiter und so weiter. Wir belegen alles um uns herum und so wird auch die Sprache wohl begonnen haben, ich komme dann gleich noch darauf zurück, mit bestimmten Begriffen, die als Symbole aufzufassen sind. Die Schrift kam dann später, noch eine kompliziertere Form der Symbolbildung, aber zunächst einmal Symbolsprache, Wörter stehen an der Stelle von realen Objekten. Und wir können über diese Objekte mittels unserer Sprache auch dann reden, wenn die Objekte gar nicht da sind. Wenn ich Ihnen erklären möchte, was ein Computer ist, dann brauche ich nicht einen, ja, jeder, der den Begriff kennt, braucht nicht einen Computer vor sich zu haben, um zu wissen, aha, das nennt man Computer. Ich brauche auch nicht zu sagen, ich brauche Ihnen auch nicht den Kugelschreiber zu zeigen, wenn ich sage, den Kugelschreiber habe ich mit und so weiter. Das heißt, auch in Abwesenheit dieser Gegenstände reden wir ja ständig über sie. Zweitens, eine gewisse Form der Abstraktion. Wir können Kraft unserer Sprache auch über Dinge reden, Dinge erfinden, sprachlich konstruieren, die es vielleicht gar nicht gibt. Denken Sie wieder an Gott. Nicht? Wir haben ein Wort, in allen Sprachen gibt es wohl ein Wort, für ein Wesen, das keiner von uns jemals gesehen hat, auch da bin ich ziemlich sicher niemals zu Gesicht bekommen wird, das mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht existiert, und wir haben dafür ein Wort. Wir haben Begriffe, denken Sie etwa an Hexe, an den Begriff Dämon, an die gesamte Mythologie, eine ungeheuer vielfältige Begrifflichkeit, die ein bestimmtes Abstraktionsvermögen voraussetzt, sich auf unter Anführungszeichen jetzt Gegenstände bezieht, die grundsätzlich niemand wahrnehmen kann und die es ja wahrscheinlich gar nicht gibt. Was Hexen betrifft, wissen wir, die gibt es tatsächlich nicht. Das war ein Aberglaube, der sich jahrhundertelang leider für die betroffenen Frauen gehalten hat. Hier sieht man dann auch, dass Sprache, ganz nebenbei gesagt, auch von der Sprache auch ungeheure Gefahren ausgehen können, nicht? Wenn wir mit Begriffen operieren und die dann in bestimmte Kontexte stellen, in die Realität gewissermaßen herbeiholen und bestimmte Leute dafür bestrafen, weil wir sie als Hexen bezeichnen, dann sehen Sie, wie gefährlich auch unsere Sprache im Gegensatz zum Hundegebell und im Gegensatz zum Miauen einer Katze und zum Zirpen irgendeines Insekts eigentlich sein kann. Aber das ist hier nebenbei. Also, ein gewisser Abstraktionsgrad. Nicht? Also wir sprechen über Phänomene, über Entitäten, wie immer Sie es formulieren wollen, die wir nie wahrnehmen können, die es mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht gibt. Drittens natürlich jetzt auch ein bestimmter Zeitbezug. Zumindest sehr viele, die meisten Sprachen meines Wissens, kennen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und wir können sprachlich grundsätzlich Dinge der Zukunft gewissermaßen in die Gegenwart holen. Wir können sagen, in 4 Jahren werden wir das oder jenes erreicht haben, ein Studium abgeschlossen haben, den neuen Hauptbahnhof fertiggestellt haben oder was auch immer. Das impliziert das Hundegebell nicht. Auch komplexe Kommunikationsformen von Schimpansen, denen wir, wie bei anderer Gelegenheit ausgeführt, einen gewissen Zeitsinn, eine gewisse Intentionalität beimessen können, können so weit nicht gehen, dass sie sprachlich durch irgendwelche laute Ereignisse vorwegnehmen, die erst in 3 oder 4 Jahren dann überhaupt geschehen werden. Und das vierte vielleicht ganz besonders wichtig, mit einer endlichen Anzahl von Lauten erzeugen wir praktisch unendliche Bedeutungen. Also unsere Sprache ist eine Lautsprache, nicht wahr? Symbol- und Lautsprache. Und wir können, indem wir, wie gesagt, eine ganz begrenzte, wie viele Buchstaben hat unser Alphabet? 26. Was können wir daraus machen? Enorm, enorm viel. Nicht? Eine Kombination mit 26 Buchstaben erlaubt also eine ungeheure Fülle von Wörtern und damit eine ungeheure Fülle von Bedeutungen. Also da, trotz Nuancenreichtum, kann kein Hundegebell mithalten. Kein Vogelgezwitscher so komplex und differenziert, das auch sein mag. Man hat immer wieder auch da bei diversen Singvögeln, bei unterschiedlichen Populationen, verschiedene Gesänge ausgemacht, also Nuancen, Untertöne, Zwischentöne. Das liegt weit unter dem, was wir mit unserer lauterzeugenden Sprache machen können. Wortkombination. Das Deutsche ist ja da ganz besonders geeignet. Es gibt im Deutschen etwa 280.000 Wörter. Kein Mensch kann die alle. Goethe soll in seinem gesamten Werk ca. 100.000 Wörter verwendet haben. In der Alltagssprache, nicht nur im Deutschen, kommen wir mit ein paar Tausend aus. Wenn Sie von Italienisch, Spanisch, was auch immer, 4.000 Wörter können, ja, dann können Sie sich schon ganz gut verständigen. Über Kant und seinen Imperativ können Sie damit vielleicht nicht reden, aber das brauchen wir nicht unbedingt, um im Alltag eine U-Bahn zu finden oder zu sehen, wo ein Restaurant ist und so weiter. Das Deutsche eignet sich auch natürlich ganz besonders für Wortkombinationen. Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitänspatent ist ein berühmtes Beispiel, aber das Interessante ist hier auch, dass man, das erlaubt zumindest die deutsche Sprache, sehr gut, ich kann spontan aus der Situation heraus jederzeit ein neues Wort in Verbindungen kreieren. Dieser Rednerpult hier ist beweglich und ich kann sofort sagen, die Rednerpult-Beweglichkeitsproblematik. Oder die Rednerpult-Referenten-Interaktion. Postkunden-Postschalter-Interaktion. Und so weiter. Sie können nehmen, was Sie wollen, und insoweit hätte dann die deutsche Sprache nicht 280.000 Wörter, sondern praktisch unendlich viele, oder jedenfalls potenziell unendlich viele Wörter. Die Laute, die in diversen Sprachen verwendet werden, sind natürlich sehr spezifisch zum Teil. Etwa das tschechische Wort für Maulwurf. Kratek kann kein Engländer und kein Amerikaner aussprechen. Drei Konsonanten hintereinander, das sieht die englische Sprache nicht vor. Jeder wette ein, wenn Sie das Wort einem Amerikaner oder Engländer, also Native Speaker, vorlegen, sagen Sie Kratek, der wird es nicht schaffen. Geht nicht. Dazu ist seine Lautsprache nicht geschaffen. Es gibt einige afrikanische Sprachen mit Schnalzlauten, die ich hier zum Beispiel nicht nachahmen könnte. Das sind Sprachen, wo also ein umgekehrtes Rufzeichen vor einem Wort steht, können wir nicht aussprechen. Ein Schnalzlaut zu Beginn eines Wortes, das ist nicht in unserem Repertoire drin. Das muss man von Kindheit an gelernt haben. Also wie gesagt, das Wesentliche hier, dass die Sprache, jede Sprache natürlich, aus einer relativ kleinen Zahl von Buchstaben und Lauten eine fast unendliche Zahl von Wörtern und Bedeutungen kreieren kann. Seit wann gibt es Sprache? Wann und wie entstand unsere Sprache? Nach den hier erwähnten Kriterien. Ja, da betreten wir ein sehr ungesichertes Feld. Ja, vor einigen Wochen oder Monaten schon gesagt, dass wir einige anatomische Merkmale natürlich für die Sprachfähigkeit angeben können, etwa ein gesenkter Kehlkopf, nicht der ganze lauterzeugende Apparat, die Zunge muss beweglich sein und vieles andere mehr. Das sind anatomische Voraussetzungen, die vielleicht vor einer Million Jahren schon zum Teil oder zum Großteil erfüllt gewesen sein mögen, aber noch nicht mit Notwendigkeit eine Lautsprache, wie wir sie also hier beschrieben haben, und Symbolsprache hervorgebracht haben. Nach heutiger Auffassung, das Ganze ändern in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten, kann man Sprache im engeren Sinn auf der Stufe des Homo sapiens, anschließend des Neandertalers, festmachen. Das heißt, für den Ursprung der Sprache kommt ein Zeitraum von 40 bis 70, 80.000 Jahren in Frage. Sie sind natürlich schon mal sehr vage. Vielleicht wird das Ganze noch zeitlich sich zurückverlagern, vielleicht auch nicht. Wir haben hier das Problem wiederum methodisch. Wir können ja Sprache nicht fossil nachweisen. Solange es keine Schrift gab, was können wir da vom frühen Homo sapiens oder vom Homo erectus, wie soll man Sprache nachweisen können? Wir sind auf indirekte Schlüsse angewiesen, auf Artefakte, komplexe Gegenstände, wo man sich denken kann, na gut, die Menschen, die sowas erzeugt haben, die müssen sich irgendwie drüber verständigt haben, oder die Menschen, die ihre Toten beerdigt haben, nachweislich Neandertaler, müssen über eine Sprache, Symbolsprache verfügt haben, sonst hätten sie ja nicht die Toten beerdigt, sie mussten ja drüber gesprochen haben, warum sie das tun. Bitte. Ja, das ist halt die Frage, bedeutet das gleichzeitig schon?
Wollten Sie glauben, dass Sprache und Technik an und für sich dürften ein gegenseitiger Motor gewesen sein? Oder wahrscheinlich, um die Fertigkeit weitergeben zu können, bedarf es zum Teil einfach Erklärungen?
Naja, wir müssen vorsichtig sein, weil bestimmte Fertigkeiten auch Schimpansen weitergeben. Indem kleine Schimpansen beobachten, was der Alte macht, imitieren sie dann und machen einen Pinsel aus einem Ast oder irgendetwas und bedürfen da so keiner abstrakten Sprache. Nicht? Das ist sehr vage, wie gesagt.
Dann habe ich ja bei der Platzierung angesetzt, dass zu dem Zeitpunkt auch schon relativ komplexe Werkzeuge vorhanden waren, die nicht mehr so einfach herzustellen sind.
Ich würde so sagen, Sprache, oder man sollte eigentlich immer von Sprachen reden, wie wir sie heute kennen, auch aus der historischen Überlieferung, würde ich nicht so tief ansetzen. Aber natürlich ist ja Sprache nicht vom Himmel gefallen. Wie bei allem in der Evolution muss es ja irgendwann erste Ansätze gegeben haben. Also mag sein, dass vor 200.000 Jahren, das möchte ich in keiner Weise abstreiten, vielleicht sogar schon früher, Menschenartige, welcher konkreten Art oder Unterart auch immer, über einige Laute verfügt haben, über einige Begriffe verfügt haben, aber noch nicht eine Sprache, auch mit grammatikalischen Strukturen, mit syntaktischen Strukturen, die sehr kompliziert sind, nicht eine solche Sprache gesprochen haben. Sondern, wie gesagt, die würde ich nach heutigem Stand der Dinge nicht viel älter ansetzen, als eben bei den Neandertalern, beim Homo sapiens vor vielleicht, also 40.000 bis 80.000 Jahren.
Gibt es mehrere und verschiedene Sprachkursen und sollte die Sprachausbildung nicht vor der Migration?
Das ist eine gute Frage. Darauf gehe ich gleich ein. Möchte aber nur vorweg noch sagen, dass natürlich die Sprache, die Entwicklung der Sprache, die Evolution der Sprache nicht für sich losgelöst von der Entwicklung anderer kognitiver Fähigkeiten betrachtet werden kann, sondern eben eingebettet ist in ein komplexes System der Gehirnevolution. Die Befreiung der Vorderextremitäten unserer Hände von der Aufgabe der Fortbewegung, die optische Wahrnehmung, vor allem das räumliche Sehen und viele dieser anatomisch-physiologischen Entwicklungen waren natürlich mitverantwortlich für die Entwicklung der Sprache. Und wie gesagt, Sprache ist eben ein bestimmter Aspekt der kognitiven Entwicklung und keineswegs nur für sich allein zu betrachten. Wenn es auch ein Phänomen ist, das irgendwie unter vielen anderen doch aus unterschiedlichen Gründen ganz besonders hervorragt. Ja, ich glaube, zu Ihrer Frage, dass zu dem Zeitpunkt, also bitte Zeitpunkt ist nicht 16.30 Uhr, irgendwann vor einer bestimmten Zeit, als alle anatomischen, kognitiven Voraussetzungen des Spracherwerbs bei Menschen gegeben waren, dass Menschen in verschiedenen Regionen die Sprache erfunden haben. Also ich denke da also eben nicht an einen monophyletischen, einmaligen Ursprung der Sprache, egal wo, ob in Äthiopien oder sonst wo, sondern an einen polyphyletischen Ursprung. Dass die Sprache an verschiedenen Orten, wo immer auch die biologischen Voraussetzungen gegeben waren, entwickelt hat. Sodass, deswegen sagte ich vorhin, wir müssen eigentlich immer von Sprachen reden, sodass im Vorhinein schon eine relative Sprachenvielfalt gegeben war. Denn wie gesagt, Sprache ist ja ein abstrakter Begriff, letzten Endes. Wir müssen vielmehr zwischen unterschiedlichsten Sprachen unterscheiden. Das Sprachvermögen ist eine Sache, ein ganz allgemeines Merkmal des Homo sapiens. Sprachen sind dann kulturelle Differenzierungen, ich komme dann noch gleich darauf zu sprechen. Wie viele Sprachen gibt es? Wenn Sie Linguisten fragen und danach schauen, in entsprechenden Werken, werden Sie unterschiedliche Angaben finden, weil es zwischen vielen Sprachen nur fließende Grenzen gibt. Oder in vielen Fällen man darüber streiten kann, ist das nur ein Dialekt einer bestimmten Sprache oder eine eigene Sprache. Wenn Sie das Schweizerdeutsch nehmen, das ist Deutsch, aber akustisch so weit entfernt vom Schrift oder sogenannten Hochdeutschen, dass man linguistisch ohne weiteres sagen könnte, das ist eine eigene Sprache. Ich verstehe das nicht, dass ich da rede, das klingt irgendwie Deutsch, aber es ist ganz anders. Hätten die Schweizer nicht mit den Deutschen und den Österreichern eine gemeinsame deutsche Hochsprache, dann würde man wohl Schweizerdeutsch als eigene Sprache klassifizieren. Und dasselbe gilt für viele Dialekte. Als ich zum ersten Mal vor einigen Jahren mit der Luxemburger Fluglinie, die Luxair, nach Luxemburg geflogen bin, gab es da also Durchsagen vom Piloten oder von der Stewardess in 3 oder 4 Sprachen. Bei der 3. oder 4. habe ich gestutzt, was redet jetzt, das ist Deutsch. Ja, es war Letzeburgisch, wie ich mich überzeugt habe. Das gilt heute, wie ich zu wissen glaube, als eigene germanische Sprache, klingt aber sehr ähnlich wie Deutsch, wie ein deutscher Dialekt, so wie das Friesische oder irgendwie ähnlich. Das heißt, das sind gewisse Schwierigkeiten, die wie alle Sprachwissenschaftler natürlich kennen. Es lässt sich nicht so einfach zwischen Sprachen unterscheiden, weil zwischen vielen Sprachen gibt es auch große Ähnlichkeiten, oft so große, dass man meint, so gut, das ist eigentlich eine und dieselbe Sprache, die Unterschiede sind geringfügig. Oder auch umgekehrt, nicht? Die Unterschiede sind sehr groß. Noch einmal, das Schweizerdeutsch, Schweizerdeutsch, könnte man eben als eigene Sprache klassifizieren. Einer der großen Fachleute auf dem Gebiet, der deutsch-finnische Sprachforscher und Kulturwissenschaftler Harald Harman, der, wie er mir gegenüber behauptet hat, 14 Sprachen spricht, die konnte es in der Eile nicht nachprüfen, hat etliche Bücher darüber geschrieben. Demzufolge gibt es 6.423 Sprachen. Wie er genau darauf kommt, kann ich nicht sagen, aber es mag ungefähr, sagen wir, 6.400 lebende Sprachen, mag ungefähr hinkommen. Und dabei ist es Folgendes interessant. Von diesen 6.400, mögen es 100 mehr oder weniger sein, sind 10 sogenannte Großsprachen. Das heißt Sprachen, die von jeweils mehr als 100 Millionen Menschen gesprochen werden. Es wird Sie nicht wundern, dass an erster Stelle das Chinesische dabei steht, 1,3 Milliarden aktiver Sprecher. An zweiter Stelle, auch das wird Sie nicht wundern, kommt das Englische mit ungefähr 700.000, also Native Speakers, ja, also Engländer, Amerikaner, Südafrikaner, Australier, immer Leute, also immer sind hier, ist hier die Zahl der Menschen gemeint, die die Sprache als Erstsprache spricht, nicht als Zweit- oder Drittsprache. Ja, und dann sind unter den ersten 10 weitere so Sprachen wie Spanisch, nicht weit verbreitet in Lateinamerika, Arabisch gehört dazu, Russisch zum Beispiel gehört dazu, Japanisch mit weit über 100 Millionen Sprechern. An 10. Stelle steht Deutsch mit 102 Millionen, also Native Speakers. Deutschland, Österreich, große Teile der Schweiz, Südtirol, Teile in Belgien, Luxemburg und so weiter, 102 Millionen. Das sind also die 10 Großsprachen. Und das heißt nun, ich habe mir das ausgerechnet, dass also insgesamt 4 Milliarden Menschen, jetzt ungefähr, 4 Milliarden Menschen sprechen diese 10 Großsprachen. Also von 6.400 Sprachen, die es ungefähr gibt, sind nur 10 auf 4 Milliarden verteilt. Natürlich hat das auch dann gewissermaßen politische Bedeutung. Mächtige Sprachen haben auch größeren kulturellen Einfluss. Das ist trivial, das ist ganz klar. Aber noch einige weitere Zahlen. Wie gesagt, also 10 Großsprachen mit jeweils mehr als 100 Millionen Sprechern. Verglichen damit gibt es 2000 sogenannte, also ungefähr 2000 plus minus 10, sogenannte Kleinsprachen mit jeweils weniger als 1000 aktiven Sprechern. Und von diesen, also das ist zwar interessant, dass 4 Milliarden Menschen sprechen 10 Sprachen, dann bleiben noch weitere 3 Milliarden und 2000 Sprachen haben nur den Anteil von weniger als 1000 Sprechern. Und unter diesen wiederum, unter diesen Kleinsprachen gibt es auch sogenannte Kleinstsprachen. Das sind die, die derzeit im Aussterben begriffen sind. Es gibt Sprachen, die von nur noch 1, 2 oder 3 Leuten gesprochen werden. In der großen Enzyklopädie Britannica, die wird ja jetzt nicht mehr gedruckt, aber wir haben eine Ausgabe aus dem Jahr 1984, sind bei Sprachen, also alle Sprachen verzeichnet, die es überhaupt gibt oder die Schreiber der Enzyklopädie Britannica damals kannten. Und damals schon waren bei vielen Sprachen also die Zahl der Sprecher angegeben mit 2, 3 oder nur noch einer. Ich kann mir jetzt nicht genau erinnern, welche Sprachen, das waren sehr viele, die es inzwischen wohl nicht mehr gibt. Denn die 19, Mitte der 80er Jahre noch gelebten Sprecher dieser Sprache werden inzwischen wahrscheinlich gestorben sein und ihr Wissen ins Grab mitgenommen haben. Wenn nämlich eine Sprache nicht aufgezeichnet wird, Schriftsprache, dann verschwindet sie mitunter ein für alle Mal. Im Gespräch mit einem Linguisten vor vielen Jahren erfuhr ich von einem Projekt vom Max-Planck-Institut für Sprachwissenschaft, dass Linguisten derzeit und seit vielen Jahren regelmäßig, regelrecht ausscheren und versuchen, von Sprachen, wo nur noch ein paar Leute leben, die die Sprache sprechen, die irgendwie zu rekonstruieren, was ungemein mühsam sein muss, wenn sie in eine Gegend kommen, wo nur 3 oder 4 Leute eine bestimmte Sprache sprechen, die nicht aufgezeichnet ist. Sie kennen keine Grammatikregeln, gar nichts. Es ist ungemein mühsam, das dann zu rekonstruieren und sekundär dann eine Art Wörterbuch oder irgendein Grammatikbuch zu rekonstruieren. Und in vieler Hinsicht, in vielen Fällen werden die Sprachwissenschaftler zu spät kommen, wenn der letzte Sprecher einer bestimmten Sprache gestorben ist, niemand mehr die Sprache spricht und versteht, ist es dann ein für alle Mal aus. Hatten Sie eine Frage? Ein Beispiel, das haben wir nicht verstanden, akustisch. Es gibt eine afrikanische Sprache, die mir einfällt, Katabaga, die hatte vor ein paar Jahren noch ein paar Sprecher, ist inzwischen ausgestorben. Es gibt in Japan die Urbevölkerung, die Ainu, die gibt es noch, die Sprache wird kaum noch gesprochen, die wurde großteils assimiliert vom Japanischen. Ich kann nachschauen Ihnen zunächst mal, also es sind hunderte Kleinstsprachen, wie gesagt, meistens exotische für uns aus unserer Sicht, von deren Existenz ja kaum jemand weiß.
Sind Sie dann auch eine zweite Sprache sprechen?
Bitte?
Sind Sie nur fähig, diese eine Sprache zu sprechen?
Beides. Es gibt unter diesen Leuten eben durchaus Menschen, die ihre Muttersprache sprechen und daneben auch noch Englisch oder irgendetwas aus jener Region. Aber auch solche, die nur diese Sprache sprechen. Und wie gesagt, die ist dann in dem Augenblick, wo der Sprecher stirbt, verschwunden. Weitere interessante Zahlen vielleicht. Welcher Kontinent ist der Sprachenärmste? Was glauben Sie? Welcher Kontinent hat die wenigsten Sprachen? Bitte? Europa natürlich. Man sollte meinen, der große, historisch, kulturell vorbelastete Kontinent verfügt nur über 143 Sprachen. Während Asien, gut, Asien ist ja wirklich um einiges größer, 1906 Sprachen aufweist, also immer noch, ne, das kann ja unter denen wieder einige, sicher gibt es unter diesen einige kleine und Kleinsprachen, die in ein paar Jahren verschwunden sein werden. In der pazifischen Region, das ist interessant, das sind lauter kleine Inseln, sind nur insgesamt ein paar Millionen Menschen, nicht mehr, werden 1268 Sprachen gesprochen. Allein Papua-Neuguinea hat über 700 verschiedene Sprachen. Im Vergleich noch einmal der alte Kulturkontinent Europa, nur 143, könnte man fast lernen, wenn man genug Zeit hätte. Woher kommt das? Das ist nun eine Ähnlichkeit zur biologischen Evolution gewissermaßen. Inseln sind natürlich hervorragende Isolationsfaktoren, so wie Arten, Organismenarten auf Inseln sich schnell ausdifferenzieren, wenn sie vom Mutterland getrennt sind, für spezifische Nahrungsnischen spezialisieren und so weiter. So gibt es ein ähnliches Phänomen, analog dazu zumindest auch bei Sprachen, nicht mal eine Population, die isoliert ist von allen übrigen, entwickelt sehr rasch eine eigene Sprache. Und wenn es ein paar Millionen Menschen über viele Jahrhunderte, Jahrtausende natürlich, auf unterschiedlichsten Inseln verstreut leben, nimmt es wiederum nicht Wunder, dass eine so große Sprachenvielfalt sich dort entwickelt hat, eine ungleich größere als auf dem kompakten, gewissermaßen homogenen Kontinent Europa. Man darf aber nicht vergessen, wiederum, was Europa betrifft, dass unter den 10 Großsprachen gleich einige europäische Sprachen dabei sind. Das Englische, das Spanische, das Deutsche, das Portugiesische. Brasilien hat weit über 100 Millionen, 200 Millionen Einwohner fast. Und wieder eine Art Portugiesisch dort gesprochen. Also mindestens die 4 fallen mir gleich ein. 4 der Großsprachen, fast die Hälfte, sind europäische Sprachen. Was einen gewissen Sprachimperialismus auch quasi erahnen lässt. Wer eine dieser Sprachen spricht, oder am besten 2, kann sich mehr oder weniger überall halbwegs verständigen. Die Sprecher von Ainu und Katabaga und so weiter haben mit ihren Sprachen natürlich keine Chance. Sie sind gezwungen, verbreitete Sprachen zu lernen. Also, wie viele Sprachen es gibt, ca. 6400, aber wie gesagt, höchst unterschiedlich verteilt. Als Prozess der kulturellen Evolution, der kulturellen Differenzierung. Nun wird oft unterschieden zwischen lebenden und toten Sprachen. Auch das ist eine sehr, sehr problematische Unterscheidung. Also eine tote Sprache im engeren Sinn ist natürlich immer eine, die von niemandem mehr gesprochen wird, die auch nicht aufgezeichnet wurde. Ein Beispiel aus neuerer Zeit ist das sogenannte Altpreußische, das irgendwann im 15. 16. Jahrhundert ausgestorben ist. Es hat nachher nie wieder jemand gesprochen. Es gab nur wenige Aufzeichnungen, ein fragmentarisches Wörterbuch hat dann irgendein Priester, protestantischer oder katholischer Priester, weiß ich nicht, rekonstruiert, sonst gibt es von dieser Sprache nichts mehr. Hingegen ist das Lateinische zum Beispiel keine tote Sprache, nicht nur, dass im Vatikan noch die Kardinäle Latein aktiv sprechen, sondern es lebt in unzähligen Sprachen fort, nicht nur in den romanischen Sprachen, die vor allem das Spanische und Italienische ja aus dem Lateinischen sich leicht ableiten lassen, wenn man sich das Begriffsrepertoire dieser Sprachen anschaut. Das Deutsche, das Englische bitte, dürfte die meisten Lehnwörter aus dem Lateinischen entnommen haben. Daher ist auch das Englische die wortreichste Sprache mit ca. 660.000 Wörtern, also in meinem Webster's Dictionary zu Hause, der hat 3 Bände im Atlasformat, mehrspaltig, kleinst gedruckt, ohne Bilder nicht zu lesen, der enthält angeblich alle 660.000 Ausdrücke, von denen viele so viele Bedeutungen haben, dass gleich 3 Spalten dafür in Anspruch genommen werden mussten, was aber dann wiederum auf den Variantenreichtum einer bestimmten Sprache hinweist, aber auch auf Missverständnisse, die möglich sind, wir kommen darauf noch zurück. Also Latein zum Beispiel keine tote Sprache. Alle Begriffe, auch im Deutschen und im Englischen, die mit Zion enden, von Evolution über Selektion bis Population und Kopulation und so weiter, kommen aus dem Lateinischen. Ich würde mal, wenn Sie Zeit haben, nachzählen, wie viele solcher Wörter Sie kennen und wie gut Sie eigentlich Latein können. Wenn Sie nur wissen, dass das nicht dann Zion heißt, sondern Evolutio, Selectio und so weiter ohne N, dann können Sie also tausende lateinische Vokabeln wahrscheinlich, auch wenn Sie es nicht gelernt haben. Es gibt dann ein weiteres Phänomen, sogenannte isolierte Sprachen. Das sind Sprachen, wo zumindest bisher Sprachwissenschaftler keine Einordnung geschafft haben. Also Sprachen, die keine sichtbare Ähnlichkeit oder Verwandtschaft mit irgendeiner anderen Sprache haben. In Europa ist das das Baskische. Da weiß kein Mensch bisher genau, woher das eigentlich kommt. Es gibt verschiedene Theorien, aber keine ließ sich bisher schlüssig nachweisen. Das Japanische ist eine isolierte Sprache zum Beispiel und ein paar hundert mehr. Das heißt, dass Sprachwissenschaftler, ähnliche Evolutionstheoretiker natürlich probieren, Stammbäume sozusagen zu entwickeln. Beim Evolutionstheoretiker sind es Arten, die Stammbäumen rekonstruiert werden, in dem Fall also Sprachen. Und es ist klar, das hat man im Laufe von ein paar hundert Jahren ganz gut rekonstruiert, dass die ganze Sprachenvielfalt gegenwärtiger, vergangener Sprachen in einige Sprachfamilien zusammengefasst werden kann, deren Angehörige unter Anführungszeichen miteinander relativ eng verwandt sind, so wie bei den romanischen Sprachen Spanisch und Italienisch, bei den germanischen Deutsch, Holländisch, Schwedisch, Norwegisch. Also Schwedisch und Norwegisch sind angeblich gegenseitig verstehbar. Spricht man eine, kann man die zweite recht leicht verstehen oder nachvollziehen. Da wird man fast die Frage, ja, sind das überhaupt noch zwei verschiedene Sprachen und so weiter. Und wie gesagt, da stehen dann einige Isolate irgendwo dazwischen, die man nirgends einordnen kann, so wie es auch in der Tierwelt verschiedene Tiergruppen gibt oder einzelne Spezies, von denen man nicht weiß, womit die verwandt sein soll, woher die gekommen sein soll und so weiter, was die Vorfahren waren, die stehen dann isoliert da. Das ist eben auch bei Sprachen der Fall. Vielleicht wird sich da das Dunkel irgendwann lichten, aber derzeit weiß man, wie gesagt, von einer ganzen Reihe von Sprachen nicht, woher sie kommen, mit welcher der bekannten Sprachen sie zusammenhängen. Wie viele tote Sprachen es insgesamt gibt oder besser gesagt gab, das glaube ich weiß kein Mensch. Denn wenn man jetzt davon ausgeht, dass ich schon für die Kulturgeschichte sowieso ein ziemlich langer Zeitraum und dass seit 40 oder 70 oder 80.000 Jahren Sprachen im heutigen Sinne verfügbar waren, dann kann man nur diejenigen rekonstruieren, die seit der schriftlichen Überlieferung gesprochen wurden. Dass wir heute was vom ägyptischen Wissen und Sumerisch und so weiter, liegt nur daran, dass diese Sprachen aufgezeichnet wurden und dann von Archäologen und Historikern und Sprachwissenschaftlern und so weiter zum Teil mühsam rekonstruiert wurden, auch im Hinblick auf ihre Grammatik, Syntax und so weiter. Aber wo Sprachen nicht aufgezeichnet sind, und das gilt eben auch für viele, wenn nicht die meisten der heutigen Kleinstsprachen, dort werden sie später, wie gesagt, mit dem Tod des letzten Sprechers ein für alle Mal tot sein und kein Mensch wird mehr irgendwas von dieser Sprache wissen. Daher würde ich nicht wagen, hier zu sagen, wie viele Sprachen es insgesamt gegeben haben mag. Denn ursprünglich die längste Zeit lebten Menschen in kleineren Populationen, in kleineren Isolaten gewissermaßen, wenn jede Population ihre eigene Sprache hat, das müssen Tausende und Abertausende gewesen sein, die also die Zahl der heute gesprochenen Sprachen bei weitem übersteigen, vielleicht Zehntausende oder noch mehr. Aber wie gesagt, ich würde nicht wagen, hier jetzt irgendeine Zahl zu nennen, wenn man die ganz einfach nicht weiß. Soviel zunächst also ganz grob über Sprache bzw. Sprachen. Ein hochinteressantes Phänomen, dass sie innerhalb also relativ kurzer Zeit aus dem ursprünglich genetisch gegebenen Sprachvermögen kulturell eine ungeheure Fülle unterschiedlicher Sprachen ausdifferenziert hat. Wobei jetzt, und das ist noch viel entscheidender als das bisher Gesagte, als die bisher genannten mehr oder weniger präzisen Zahlen, viel interessanter ist vielleicht noch der Umstand, wie vielfältig in all diesen Sprachen Bedeutungen kreiert werden. Ich habe vorhin darauf hingewiesen, ich war im Englischen, also da haben viele Begriffe so viele, zum Teil widersprechende Bedeutungen, dass da die größte Verwirrung auch entstehen kann. Oder in vielen Sprachen hat ein und dasselbe Wort völlig unterschiedliche Bedeutungen. Mag vielleicht aus irgendeinem Urwort gekommen sein, aber einen Bedeutungswandel erlebt haben. Und das heißt natürlich, dass Sprachen, dass die Ausdifferenzierung verschiedener Sprachen abhängt von unterschiedlichsten Faktoren, von ökologischen Umständen, in welchen Umwelten leben die betreffenden Menschen, womit sind sie konfrontiert, mit welchen Gefahren sind sie konfrontiert, welche Pflanzen und Tiere sind für sie wichtig und so weiter und so weiter. Bücher wie die Bibel etwa, Sie müssen nicht an den Wahrheitsgehalt der Bibel natürlich glauben, sind insoweit interessant und aufschlussreich, als sie in den Originaltexten, also ich verstehe nicht Hebräisch, aber es gibt einige Leute, die auch nur Althebräisch sprechen, also auch keine, oder verstehen keine ausgestorbene Sprache. Das wirft einiges Licht auf die Fauna und Flora in der Zeit, in der die Bibel gesprochen wurde. Da kommen so und so viele Tiere und Pflanzen vor, die für die Menschen offenbar von Bedeutung gewesen sind. Das heißt, sie können aus einer Sprache und daraus, was sie begriffen, die Sprache hat, sogar auf Umwelten, auf Lebensumstände der betroffenen Sprecher schließen. Grundsätzlich spiegelt jede Sprache wohl Grundbedürfnisse der von ihr abhängigen Menschen, der Menschen, die eben diese betreffende Sprache beherrschen. Und ich gehe mal davon aus, davon war schon früher die Rede, dass ursprünglich Menschen in unterschiedlichen Regionen der Welt, wo sie die Sprachfähigkeit entwickelt hatten, zunächst einmal so begannen, dass sie Gegenstände ihrer Umgebung benannt haben, um sich darüber verständigen zu können. Komplizierte Grammatiken sind wohl eher sekundär entstanden und komplizierte Begriffsbedeutungen und so weiter, Syntaktik etc., semantische Strukturen. Aber zunächst ging es bloß darum, sich sprachlich in der Welt zu orientieren, und zwar jeweils in der eigenen Lebenswelt. Und dass wir heute, wir kommen dann zum nächsten Mal auf Evolution und Wissenschaft zu sprechen, universell über abstrakte Phänomene wie Entropie, negative Entropie, Lichtgeschwindigkeit, Relativitätstheorie und so weiter sprechen können, ist ein sehr spätes Produkt, auch in der Sprachevolution. Zunächst wird es darum gegangen sein, das zu benennen, was unmittelbar sichtbar ist. Also in unserem kleinen Mesokosmos, die Welt der mittleren Dimensionen, Sie können sich erinnern, zunächst einmal begrifflich zu fassen. So, dass jede Sprache gleichzeitig das Abbild der betreffenden Region darstellt, in der sie entstand, umgekehrt aber auch Wirklichkeiten schafft. Und da kommen wir jetzt zu einem Bereich, der mich besonders fasziniert und der auch sehr lustig ist, unter dem man sehr lustig entwickeln kann. Ein Beispiel, einige von Ihnen kennen das sicher aus meinen früheren Erzählungen. Es hat einmal ein deutscher Psychologe ein Wort erfunden. Das Wort heißt akkodulieren. Das gibt es nicht. Wir nachschauen. Es klingt so, als ob es es geben könnte, nicht so akkumulieren, akkommodieren, sondern akkodulieren. Das Wort existiert nicht. Als ob es nicht eh genug Wörter gäbe, die wir nicht kennen, hat er noch eins erfunden. Nur, aber das Interessante war, er wollte schauen, wie reagieren Leute auf dieses Wort. Und wollte damit nachweisen, ich weiß leider nicht mehr, wie der Mann heißt, ließ er sich rekonstruieren, liegt schon länger zurück, 30 Jahre ungefähr. Er wollte sehen, wie Wörter in bestimmten Kontexten eine Interpretation erzwingen, sogar erfundene Wörter. Da ging er so in ein Restaurant, sprang vom Tisch auf und fragte einen vorbeieilenden Kellner, entschuldigen Sie, wo kann ich da mal akkodulieren? Oh, zweite Tür rechts. Ich nehme an, die Toilette war gefragt, nicht da, der Kellner hat nicht darauf reagiert, was wird er wollen, wenn er aufspringt? Körpersprache, er sucht irgendwas dringender, dann wird die Toilette sein. Auf das Wort akkodulieren hat er gar nicht geachtet. Dann, nachdem der Mann gegessen hatte und die Rechnung verlangte, kam so eine Kellnerin oder eine Wirtin und dann sagte er mit entsprechendem Augenschlag zu ihr, könnten wir vielleicht nachher akkodulieren? Und die wurde ganz rot, und was glauben Sie, wo Sie da sind? Ich will ja gleich die Polizei rufen. Und so weiter und so weiter. Alles mit einem erfundenen Wort. Sie können ja mal probieren, wenn Sie irgendeine Eingabe irgendwo machen bei einer Behörde, schreiben, ich darf höflichst bitten, mein Ansuchen zu akkodulieren. Was werden Sie da als Antwort kriegen? Es sollte sich aber um nichts Wichtiges handeln, denn das könnte zu Kalamitäten führen. Irgendwas Harmloses, nicht wahr? Also mir brauchen Sie nicht zu schauen, wir kennen diese Tricks, Sie kennen das Wort. Aber Sie können ja, ohne dass ich Sie es auffordern möchte, das zu tun, einen Kollegen von mir, der Ihre Prüfungsnote noch nicht eingetragen hat, schreiben, lieber Herr Professor, sowieso, darf ich höflich sagen, ob Sie meine Note schon akkumuliert haben. Interessant zu wissen, wie dann der oder die Betreffende reagieren wird. Also, ein erfundenes Wort, es schafft aber bestimmte Assoziationen, die kontextabhängig sind. Und dann weiß man natürlich auch, dass bestimmte Wörter, und zwar nicht erfundene, ich denke da wiederum der Maulwurf, der tschechische Kritik, woran würden Sie denken, wenn Sie Kritik hören? Ist das ein runder Gegenstand, etwas Weiches oder eher etwas Hartes? Bitte? Und da gibt es Untersuchungen, wie also Leute assoziieren mit Begriffen, die sie nicht kennen. Nicht? Weich oder hart? Irgendwas in der Mitte, bei einigen Begriffen kann man das nicht so leicht sagen. Das deutsche Wort jetzt Maulwurf, naja, Maulwurf ist eigentlich auch nicht um, also eher was Weicheres, würde ich sagen. Der Maulwurf klingt ganz anders als Kratik. Das ist natürlich die Frage, aber da könnten wir lang darüber diskutieren und darüber streiten, müssen wir auch einen Tschechen hier haben, wie vielleicht einer unter Ihnen, ob nicht die Tschechen das Tier völlig anders gesehen haben als die deutschen Maulwurf. Ich wundere mich immer, ich mache ja gern, wie gesagt, mein Steckenpferd, dieses Spiel. Zum Beispiel suche ich Namen für bestimmte Tiere in verschiedenen Sprachen. Igel, im Englischen Hedgehog, im Kroatischen Jirsch, im Russischen Josch, im Bulgarischen Taralesch, im Italienischen Rizzo, im Französischen Erison, im Lateinischen Erinaceus. Jetzt bei Igel, bei Jesch, bei Josch würde man an etwas eher kleineres, hilfsbedürftiges Denken, würde ich sagen. Nur wenn die alten Römer dasselbe als Erinaceus bezeichnet haben, die müssen das Tier völlig anders gesehen haben. Beim Englischen weiß ich, Hedgehog kommt von ein kleiner Heckeneber, nicht Hedge, die Hecke, und der wühlt ja so wie ein Wildschwein, Keiler, also ein Heckeneber, okay, das macht dann gewissermaßen Sinn. Aber Erinaceus für ein so kleines, eher hilfsbedürftiges Tier, wer weiß, das werden wir nie wissen, wie die alten Römer dieses Stacheltier wahrgenommen haben. Also das ist ganz interessant und keineswegs bloß eine Spielerei, wie ich sagen würde, sondern es wirft einiges Licht auch auf die Zusammenhänge der Evolution von Sprachen und der Evolution von Mentalitäten. Auch natürlich der Evolution zum Beispiel von Zeit, Sinn und vieles mehr. Wie ich schon sagte, Sprache ist, die Entwicklung der Sprache ist nicht isoliert zu betrachten von der Entwicklung anderer kognitiver Fähigkeiten. Sie ist natürlich immer kontextgebunden. Und wie gesagt, Sprache ist nicht nur, falls das nicht vorhin schon klar zum Ausdruck kam, Sprache ist nicht einfach nur ein Abbild von Wirklichkeit, nicht einfach nur die Benennung von Gegenständen, sei es Pflanzen, Tieren oder sonst irgendwas, sondern Sprache schafft auch Wirklichkeiten. Bitte.
Da gibt es ganz was Tolles. Österreich heißt auf Tschechisch Rakusko, ja. Und Rak ist der Krebs. Also haben Sie in der Vorstellung, dass Österreich, wie Sie gestrige Veranstaltung nehmen, also im Krebsgang zurückgehen. Ich meine, es ist praktisch eine Meinung von einem Volk über ein anderes.
Das wollte ich noch sagen, eigentlich eine Schwanerei, aber Sie haben in allen Kulturen, bei allen Völkern, in allen Sprachen negative Wörter für die Anderssprechigen. Die alten Griechen bezeichneten alle, die nicht Griechisch konnten, als Barbaren. Barbaroi sind Stammler. Stotterer, nicht? Also wer nicht Griechisch konnte, wie damals Platon, Aristoteles, nicht? Wie das geklungen hat übrigens, das werden wir nie wissen, auch wenn die Sprachen gut rekonstruiert sind. Wenn da jemand kam, der jetzt, was weiß ich, damals Sumerisch gesprochen hat oder irgendeine Sprache aus dem Mittelmeerraum, die es damals große Fülle gegeben haben muss, und das waren Stotterer für die alten Griechen. Die Eigenbezeichnung der Eskimo Inuit heißt wahre Menschen. Das heißt, alle übrigen sind offenbar keine Menschen. Die sprechen ja irgendwas ganz anderes. Bitte.
Die Bezeichnung Nichtwesen generell als Ausländer.
Sie kennen das doch. Ja, klar. Wenn Sie in ein Land kommen, dessen Sprache Sie nicht beherrschen und da herumstottern, jetzt buchstäblich oder auch nur im metaphorischen Sinne, dann merkt der einheimische Sprecher natürlich sofort, Sie sind ja nicht von hier. Sie müssen gar nicht jetzt zu dem Zweck nach Brasilien reisen oder nach Sibirien. Es genügt, wenn Sie nach Vorarlberg kommen, dann werden die Vorarlberger merken, Sie sind ja nicht wirklich von dort. Oder wenn Sie nach Bayern oder nach Bayer, wenn Sie Politiker, deutsche Politiker auf ZDF oder irgendwo sprechen hören, an den Bayern hören Sie sofort heraus. Wenn er sich nicht wirklich sehr konzentriert und bemüht, ein neutrales Hochdeutsch zu sprechen. Ein Bayer oder ein Schwabe ist, auch wenn er Deutsch spricht und sehr gut spricht, er ist hörbar.
Mir ist eingefallen zu den Kleinsprachen. Ich habe im Fernsehen, das war aber schon vor einem Jahr circa, gehört, dass das Kroatische im Burgenland wird jetzt, bemüht man sich, dass man es erhält, also das Grenzübergehende von Kroatien sozusagen Burgenland sich vermischt hat und eine eigenständige kroatische, burgenländische Sprache geworden ist.
Das wird von Linguisten.
Man versucht das jetzt wirklich zu erhalten. Ne?
Ich komme ja von dort und spreche auch die Sprache. Die wird von Linguisten als eigene slawische Sprache klassifiziert, neben dem Kroatischen im Süden und dem Serbischen, Bulgarischen und so weiter. Erstens, zweitens aber ist es eine Sprache, der man wohl keine große Zukunft voraussagen kann, weil es davon nur noch ca. 26.000, also nicht zwei oder drei, immerhin 26.000 etwa Sprecher gibt, davon die meisten im Burgenland, aber auch hier in Wien, einige in der Steiermark. Und in den USA und in Kanada, im Raum Vancouver, glaube ich, und im Raum Chicago, New York, wo sie aber bereits deutlich im Aussterben begriffen ist, die Sprache. Weil
Das Latinische.
Auch. Aber was das Burgenland-Kroatische betrifft, noch einmal, da kann man hier sehr leicht nachweisen, dass in Amerika ziemlich viele Auswanderer gab, vor 100 Jahren und so weiter. Also eine meiner Großtanten war nach Amerika ausgewandert, vor 100 Jahren vielleicht nicht, aber vor langer Zeit. Die zweite, dritte Generation spricht die Sprache nicht mehr. Die sprechen Englisch. Oder als Zweisprache vielleicht Spanisch, aber nicht mehr Kroatisch. Also da kann man das, ja, man versucht derzeit natürlich, also da wo ich herkomme, es gibt auch ein Gymnasium, wo das als Drittsprache angeboten wird. Und es gibt also auch in Volksschulen, zumindest als Wahlfach, würde man sagen, die Möglichkeit, das zu lernen. Aber ich sehe da keine große Zukunft.
Aber hat sich so an den Grenzen, muss ich ja in verschiedensten Ländern sowas gebildet haben, nicht? Dass sich zwei Sprachen sozusagen vermischen und eine eigenständige Sprache.
Ja, das Burgenländisch-Kroatische, wie gesagt, da kenne ich mich aus, charakterisiert sich durch zwei oder drei Eigenschaften. Erstens, es ist von der Struktur her und vom Grundvokabular her archaisch geblieben, das heißt, meine Vorfahren sind vor ca. 500 Jahren ins heutige Burgenland eingewandert. In diesen 500 Jahren haben sie die Grundstruktur der Sprache im Wesentlichen bewahrt. Wenn ich heute mit einem Kroaten aus Zagreb rede oder aus Rijeka oder was, dann sagt der, bitte, Vukatisch, habe ich selber gehört, der spricht Altkroatisch. So spricht ja kein Mensch mehr. Und das Zweite aber, gut, man sagt mir auch, dass ich Altdeutsch spreche und schreibe. Und damit nehme ich als Kompliment. Beim letzten Buch zum Beispiel, eine junge Lektorin, nicht wahr, ungefähr 30 Jahre alt, Text mit Begeisterung gelesen, und hatte sie einige Fragen, das ist nur als Anekdote am Rande, einige Fragen, ja, sie verwenden oft den Ausdruck überwölben. Das kenne ich eigentlich, überwölben. Ne? Überwölben, das kenne ich von Doderer, die Merowinger, Professor Horn, überwölbt. Mit seinem Gletscherweißen Mantel, seine Patienten überwölben. Ob man das nicht anders, ja, Drückers, ja, wie sie wollen, ich streite nicht um Kleinigkeiten, wichtig, dass ein Buch gedruckt wird. Dann aber schrieb sie kurze Zeit später, ich habe doch an zwei Stellen überwölben gelassen, weil es einen bestimmten Charme hat. Ob die Dame verstanden hat, was sie mit überwölben meinte, weiß ich nicht, aber es ist eben ein, oder auch der Begriff Unbilde, nicht? Also kaum ein Mensch der jüngeren Generation wird heute Ausdrücke verwenden oder Wendungen wie er sah sich alsbald von lauter Unbilden überwölbt. E-Mails, in denen sowas vorkommt, kommen eindeutig von Leuten, die den 60. Geburtstag bald erreicht haben werden, nicht von viel Jüngeren. Gut, aber wo waren wir stehen geblieben? Ja, und das zweite Merkmal der Burgenisch-Kroatischen war, ist, dass sehr viele Wörter aus den Nachbarsprachen entnommen wurden, aus dem Deutschen vor allem. Wir haben ungemein viele Germanismen, die ein Deutschsprachiger nicht unbedingt als das erkennen würde, weil das dann schon sehr, für Mähdrescher gab es kein Wort, also ist ja auch im Kroatischen Mähdrescher. Oder wenn man sagt, meistens Mähdrescher. Aus dem Slowakischen, aus dem Ungarischen gibt es eine Menge Wörter. Das ist sicher das Schicksal und Anführungszeichen vieler Sprachen in Grenzregionen, dass sie einerseits konstant bleiben, was ihre Grundstruktur betrifft, das ist wie in der biologischen Evolution. Nicht? Das ist eine Art oder irgendeine Tiergruppe hat den Grundbauplan, den wir beibehalten, so gut, solange es geht. Aber es gibt am Rande dann sehr viele Merkmale, die dazukommen oder auch abgeworfen werden und so weiter. Sprachen sind natürlich nichts Konstantes. Nicht? Also Evolution bedeutet ja Wandel und auch Evolution der Sprache, der Sprachen bedeutet Veränderung. Wobei natürlich jetzt Sie vielleicht fragen werden, ja, da sterben viele Sprachen aus, einige sind vom Aussterben vielleicht bald ergriffen oder haben nur noch vielleicht zwei, drei Generationen dann überhaupt vor sich. Ja, gibt es nicht auch das andere Phänomen, dass Sprachen entstehen? Ja, das gibt es auch. Es gibt zum Beispiel das Sing, Singapur-Englisch. Eine Mischung aus Englisch und lokalen Sprachen, die heute als eigene Sprache gilt. Das ist nicht mehr Englisch und keine der Sprachen, die dort, ich weiß nicht genau, was in Singapur ursprünglich gesprochen wurde, sondern eine eigene Sprache.
Das Esperanto
ist natürlich eine Kunstsprache. Nicht? Das wollte ich noch anfügen, wir sprachen hier von natürlichen Sprachen, die also natürlich gewachsen sind. Es gab immer den Versuch, so wie in der Biologie, von Goethe den Versuch, die Urpflanze zu finden, den Urtyp der Pflanze und des Tieres, auch die Sprachen, die Ursprache, oder was ist alle Sprachen gemeinsam? Da gibt es von Umberto Eco ein schönes Buch, auf der Suche nach einer gemeinsamen Sprache. Und da wurden dann Kunstsprachen erfunden, Esperanto heißt eine, die bekannteste, angeblich können ungefähr 6 Millionen Menschen Esperanto. Es gibt andere, eine heißt Ida, und weitere, die aber praktisch in der Bedeutungslosigkeit versunken sind. Aber offenbar sieht das nicht so bewährt, denn sonst würden ja mehr Menschen jetzt Esperanto sprechen als nur 6 Millionen. Das ist ja ein kleines Land. Nicht?
Es gibt ja auch Dinge wie Sprachen, die zum Beispiel Tolkien erfunden hat, in Anlehnung an die Indianersprache, oder jetzt jünger Klingonisch sozusagen ist natürlich.
Ja, ja. Also, wie gesagt, neben den natürlich auch Kunstsprachen, man kann das, wenn man dann Sprache sehr weit fasst, und vor allem ihre schriftliche Fixierung, muss man dann natürlich auch noch die mathematischen und die sonstigen Formelsprachen berücksichtigen. Die sind aber universell, nicht? Also die Gleichung E ist mc², die ist nicht lokal gebunden, ist nur in bestimmte Region, sondern gilt weltweit. Also jeder Physiker und jeder Mathematiker, E ist mc², muss darunter dasselbe verstehen. Aber das, da kommen wir noch zurück, also Wissenschaftssprache, der Versuch eben, ein und dasselbe Phänomen auch möglichst weltweit unter Missachtung aller Sprachbarrieren verständlich zu machen. Also allgemeine nicht an bestimmte Lokalitäten gebundene Tätigkeiten, wie vor allem die Wissenschaft, die bedarf natürlich einer international möglichen Kommunikation. Früher war das Lateinisch, alle Gelehrten haben Latein gesprochen und Latein ihre Dissertationen geschrieben und so weiter. Heute hat diese Rolle weitgehend das Englische übernommen in der weltweiten Verständigung der Probleme der Wissenschaft. Sie werden heute keinen Spanier, keinen Italiener, keinen Portugiesen, keinen Russen finden, der in der Physik, in der Biologie oder wo arbeitet und kein Wort Englisch spricht. Das gibt es kaum noch. Also, das heißt nicht, dass alle Wissenschaftler ein perfektes Englisch sprechen, bei weitem nicht. Aber zumindest so weit, dass sie sich über Inhalte, Themen, Probleme, Thesen, Theorien halbwegs über Grenzen hinweg verständigen können. Bitte.
So ein Scherz, der heißt, wie bringt man einen Italiener zum Schweigen, indem man ihn fesselt? Wie sehen Sie das Verhältnis von Sprache, Verhalten und Gefühl?
Sehr komplex. Ich glaube, dass man schon, also meine Beispiele von vorher, harte und weiche Begriffe und so weiter, mögen darauf hindeuten. Die Italiener singen ja gewissermaßen für unsere Ohren. Eine sehr vokalreiche Sprache und klingt immer sehr gut. Nicht, also ich kann nur sehr wenig Italienisch, aber es ist immer fantastisch, einen italienischen Vortragenden in der Philosophie Italienisch sprechen zu hören, grandi problemi, importantissimo. Molto importante. Also gleichzeitig das Aufbauschen, nicht? Die Sprache. Also bestimmte Dinge betonen und wie gesagt, etwas gesungen geradezu. Das Spanische ist härter für meine Begriffe, für meine Ohren. Wenn die Autobushaltestelle, die Ansage kommt, Proxima Parada, nächste Station. Das ist schon ziemlich hart. Es gab auch damals den Witz, als der Euro eingeführt wurde, wie werden den Begriff Euro jetzt die verschiedenen Nationen aussprechen. Im burgenländischen Seewinkel Euro wahrscheinlich und im Waldviertel werden sie Euro sagen. Okay, in Deutschland gehobenen Euro. Die Franzosen werden Euro sagen wahrscheinlich und die Spanier Euro. Was ja nicht ganz so falsch ist. Also Euro ist nicht so leicht für alle Beteiligten auszusprechen. Die Engländer klarerweise Euro, für die ist immer EU, EU und so weiter. Und das wirft wieder natürlich einiges Licht auf die betreffende Mentalität bzw. auf die Verknüpfung von Sprache und Mentalität. Das ist ja trivial eigentlich, denn noch einmal, man kann Sprache nicht loslösen von allen übrigen Kontexten, in denen Menschen leben. Man kann sie auch nicht loslösen von der Körpersprache. Wir alle unterstreichen bestimmte Wörter, bestimmte Sätze, bestimmte Wendungen, oft noch durch Gestikulation, durch erhobene Zeigefinger, durch so eine Bewegung und so weiter und so weiter. Durch Augenbrauen heben, durch Fragestellungen. Interessant ist auch natürlich, dass in einem bestimmten Kontext, wo wir ziemlich genau wissen, was da passiert, einzelne Wörter gar nicht so wichtig sind. Oder man sagt einen halben Satz und der versteht schon, was man eigentlich damit meint oder was man fragen möchte. Daher kann man dann auch ein Wort wie akkodulieren erfinden. Hauptsache, man ist in dem Kontext bewandert, dann kann man das auch schon entsprechend interpretieren und so weiter und so fort. Sprache als Konstruktion. Wie schon gesagt, Sprache bildet nicht nur objektiv Realitäten ab, das wäre ja langweilig, sondern sie schafft auch Realitäten, beziehungsweise ganz besonders wesentlich, sie ist eine, jede Sprache ist eine bestimmte Interpretation oder Deutung von Wirklichkeiten. Bitte. Ja, ja, das leuchtet ein eigentlich auch. Denn Begriffe wie also die vorhin von mir erfundene Rednerpultbewegungsproblematik, das ist schon auf einer Ebene, da muss es Rednerpulte geben, die müssen beweglich sein und viele Voraussetzungen, die man im Alltag ja nicht braucht. Nicht? Also oft genügt nur ein Kopfnicken oder irgendeine Bewegung, da weiß man schon, der möchte dort und dorthin oder der möchte das und das haben. Interessant ist natürlich auch, jetzt zum Unterschied der biologischen Evolution, wo es in der Regel Artgrenzen gibt, also Arten sind nicht beliebig miteinander kreuzbar, nur eng verwandte Arten, allenfalls, und da entstehen dann oft als Nachkommen ihrerseits nicht fortpflanzungsfähige Individuen. Im Gegensatz dazu sind Sprachen kreuzbar. Eine Sprache übernimmt, oder Sprecher einer Sprache übernehmen Wörter aus anderen Sprachen, für die sie selber keine Begriffe haben oder die ihnen passender erscheinen. Es haben die Engländer eine ganze Menge Wörter aus dem Deutschen erfunden, übernommen. Kindergarten beispielsweise, Gestalt ist ein Begriff, der in der psychologischen Literatur, in der Literatur über Verhaltensforschung in englischer Sprache nicht einmal mehr kursiv gesprochen wird. Gestalt ist ins Englische eingegangen. Neuerdings hat mir ein Engländer erzählt, vor ein paar Jahren, Schadenfreude haben die Engländer übernommen. Sie hatten trotz 660.000 Wörtern kein Wort, das Schadenfreude so ausdrückt wie unser deutsches oder österreichisches Wort Schadenfreude. Das muss man können, sonst hat man keinen Begriff dafür. Man muss Schadenfreude wirklich pflegen, dann hat man auch einen Begriff. So würde mir das vorstellen. Was derzeit natürlich beobachtbar ist, worüber sich viele Leute ärgern in Deutschland, in Frankreich, Spanien und so weiter, ein Vormarsch von Anglizismen. Ein eigenes Kapitel, ein eigenes Thema, aber auch hier gewissermaßen zur Belustigung einige Dinge. Also zunächst einmal, das, was Computer betrifft und so weiter, vieles aus dem Englischen übernommen wurde, halte ich für nachvollziehbar und geradezu logisch, weil man im Deutschen oder Französischen, Italienischen keine spezifischen Begriffe hatte. Im Ausdruck Computer, ja, man kann auch Rechner sagen, PC, gut. Aber viele Ausdrücke wie E-Mail und so weiter, Sie kennen das alles zu Genüge, zum Teil besser als ich wahrscheinlich, kommen aus dem Englischen und das macht auch gewissermaßen Sinn. Wo ich keinen Sinn erkenne, ist beispielsweise, wenn in Graz im Hauptbahnhof ein Friseurladen sich Herr Hunter nennt, was im Englischen schon ein kompletter Schwachsinn ist. Was soll denn das sein? Haarjäger. Oder wenn im Schwabenland in Tübingen, ich da vor Monaten, als ich dort war, täglich an den Friseurladen vorbeiging, der Laden nennt sie wohl immer noch so, Hairpoint. Was macht das bitte? Ich habe dann in meinem großen Web danach geschaut, Hairpoint gibt es nicht. Es gibt Hairstylist, wenn man schon meint, im Schwabenland kann man nicht mehr Friseur sagen oder vielleicht sogar Barbier, das wäre schon zu alt. Man braucht was Neues, nur bitte Hairstylist, wenn schon, aber Hairhunter, beziehungsweise Hairpoint, was ist ein Haarpoint, bitte? Nicht? Das ist dann auch diese ganze
Bitte? In der Neubaugasse gibt es einen, der nennt sich Hauptsache.
Das, okay, das zeigt von einer gewissen Kreativität. Nicht? Aber das führt an skurrile Blüten, man muss nur die Augen aufmachen, nicht wahr? Was mich teilweise ärgert, aber eher amüsiert. Nicht? Also, wenn wir von Friseuren reden, ich war vor kurzem beim Friseur, zwei, dreimal pro Jahr mache ich das nicht öfter. Cut and go. Ja bitte, was soll's der Blödsinn? Wenn ich beim Friseur bin, gehe ich nachher sowieso. Ich bleib nicht sitzen, wenn die Haare geschnitten sind. Wozu das also? Cut and go. Also, schneiden Sie und verschwinden Sie. Coffee to go, Pizza to go, das kann ich schon nicht mehr hören, denn das impliziert für meine Briefe alles nur, nehmen Sie schnell, zahlen Sie und verschwinden Sie. Kein Aufruf zum Wohlbefinden oder zum Sitzenbleiben, zum Verweilen. Nimm, schleich dich. Und da gibt es dann auch bedenkliche Entwicklungen. Die Firma Mercedes hatte oder hat immer noch, weiß ich nicht, in ihrer Werbung Feel the Difference. Das Auto unterscheidet sich von allen übrigen, was angeblich, in einem Artikel eines Anglisten habe ich das gelesen, oder Germanisten, was egal ist, ein signifikanter eine signifikante Zahl der Deutschen, die danach befragt wurden, übersetzt haben als fühlen Sie das Differential. Also ich hoffe, dass die Firma Mercedes dieses Motto herausgenommen hat, denn wenn das als Aufforderung interpretiert wird, ich bin kein Autofahrer, aber das Differential fühlen wollte ich eigentlich nicht. Eher schon den Unterschied, die Differenz. Bitte.
Der Fremdsprachen generell ganz die Coca-Cola-Werbung oder ist gelaufen mit I'm loving it und in Deutschland haben sie übersetzen müssen, die Deutschen sagen Colgate und nicht Colgate, ja. Michelin und nicht Michelin, also kein Wunder, oder?
Das muss man muss das auch nicht unbedingt dramatisieren, weil das Prozesse sind, die auch sehr schnell auslaufen oder auslaufen können. wie die Geschichte zeigt, das war eine Zeit lang war das Französische im Deutschen in aller Mode, nicht wahr? Wer was auf sich gehalten hat vor 100 Jahren, hat halt für bestimmte deutsche Begriffe französische Worte verwendet. Einige sind geblieben, wie Friseur und Bidet und viele, viele mehr. Andere haben sich verflüchtigt, interessiert heute niemand mehr. Dann gibt es ja auch natürlich Subkultursprachen, nicht? Also Jugendliche. Das wurde ja immer wieder untersucht auch, dass da bestimmte Gruppierungen, um sich abzugrenzen von Älteren, von anderen, kreieren ganz eigene Begriffe und Wendungen, die eben kein Mensch verstehen darf. Das ist ja der Sinn und Zweck des Ganzen. Aber kaum werden die dann erwachsen, vergessen sie diese Begriffe, es kommen wieder andere. Also das sind ephemere, vorübergehende Erscheinungen, denen ich keine große Bedeutung, schon gar keine Gefahr beimessen würde. Wenn eine Gefahr von dem Gesagten ausgeht, dann eben die, dass in dem Fall bei den Anglizismen beide Sprachen, sowohl das Deutsche als auch das Englische oder das Spanische und das Englische, dass beide ins Lächerliche gezogen werden, beziehungsweise völlig falsch angewandt werden. Bitte.
Ich glaube, viel problematischer sind, also wenn Übersetzungen, also falsche Übersetzungen sich dann einbürgern ins Deutsche, zum Beispiel, wenn ich to make someone believe, wenn ich jemanden glauben mache, dass etwas so und so ist, oder zum Beispiel Sinn machen, das ist ja in Deutschland auch mit so einem Sinn ergeben, was von make sense kommt.
Das ist ein richtiger, ein wichtiger Hinweis, vor allem, wenn ich an meinen Englischunterricht in der Schule denke, es gab so die klassischen Probleme, die man jetzt als Nicht-Native-Speaker im Englischen hat, zum Beispiel die Unterscheidung von, zwischen Hostility und Hospitality. Das eine heißt Gastfreundschaft, das zweite Feindschaft. Also das sollte man nicht falsch übersetzen jeweils. Denn das kann in bestimmten Kontexten zu also bestimmten Gefahren führen. Und einer meiner Mitschüler hat einmal, es ging um Telefonieren, Anrufen, hat in einem Aufsatz geschrieben, I roofed on. Also das haben wir verstanden, aber würde ein Engländer nicht ganz. Es gibt einen Ausdruck, Ruf im Englischen, aber das heißt was ganz anderes. Dach bekanntlich, also du ruf an, willst auf den Dach steigen, auf das Dach steigen oder was? Bitte.
Ich habe eine Frage zu diesem individuellen Begriffsuniversum. Es hat einmal einen Club 2 gegeben, da ging es um eine Diskussion über Geistheilung.
Ja.
Und da war ein sehr lästiger, für die anderen lästiger Teilnehmer, der hat von allen einmal gefordert, dass sie bevor die Diskussion beginnt, jeweils erklären, was sie unter Geist und was sie unter Heilung verstehen. Es hat sich herausgestellt, die Hälfte hatte überhaupt keine klare Vorstellung und die andere Hälfte haben es jeweils anders definiert. Dann hat die Diskussion begonnen und so geendet wie immer, es ist natürlich nichts herausgekommen. Das heißt, die Begriffsunschärfe im Alltag ist extrem hoch. Jetzt frage ich mich, evolutionär gesehen, ja, ist diese Vieldeutigkeit jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil?
Das hängt vom Kontext ab.
Entwickelt sich die Sprache nicht in Richtung Eindeutigkeit?
Also ich habe eher den Eindruck in Richtung Vieldeutigkeit im Allgemeinen, weil ja durch die Vielzahl von hinzugekommener und neu kreierter Begriffe, es werden ja jedes Jahr auch neue Begriffe in jeder Sprache kreiert. Und der Ausdruck googeln ist ja ziemlich neu. Gut, klar, weil es das Phänomen nicht gab. Vor 30 Jahren hat niemand gegoogelt. Also konnte man auch kein Wort dafür haben. Andererseits sterben viele Wörter aus für Tätigkeiten, die es nicht mehr gibt. Vor allem sagen wir in der Landwirtschaft, nicht wahr, wo alles maschinell gemacht wird, werden viele Begriffe aussterben, weil es die Tätigkeit nicht mehr gibt. Umgekehrt aber, wie gesagt, kommen Begriffe hinzu. Und Sprachen haben natürlich auch vielfach eine euphemistische Funktion, das heißt, die Funktion, Dinge zu verschönern, zu verherrlichen. Denken Sie jetzt, das wäre ein eigenes abendfüllendes Thema, ich nenne nur ein paar, mache nur ein paar Bemerkungen, politisch korrekte Sprache, political correctness, nicht? Also kommt aus dem Englisch-Amerikanischen im Wesentlichen, was man heute alles nicht mehr sagen darf, was vor 10, 20, 30 Jahren selbstverständlich war. Ich habe heute schon langsam ein schlechtes Gefühl, wenn ich einen Kaffee aus einem kleinen Schwarzen bestelle, darf man das überhaupt noch? Ne? Ist das nicht eine rassistische Abgrenzung von Menschen afrikanischer Ethnien? Nicht? In der Straßenbahn hören Sie heute nicht mehr, überlassen Sie den Platz Behinderten und alten Menschen, anderen Menschen. Es gibt keine Behinderten und keine Alten. Und bitte verwenden Sie nicht das Wort Krüppel, außer in einem Roman, aber nicht in der offiziellen Sprache, das sagt man heute nicht mehr. Und da können Sie nachdenken, da werden Sie viele Beispiele finden. Es gab noch im da war Kreisky, es war noch nicht Bundeskanzler, aber schon ein hoher Funktionär der SPÖ, das war so irgendwann später, Anfang der 60er Jahre, wo bei einer Parlamentsdebatte ein ÖVP-Abgeordneter Kreisky zugerufen hat, Saujude. Was ist passiert? Ein Ordnungsruf, das war's. Das ist vor heute in einer Parlamentsdebatte, sagt, egal wer, welcher Partei, egal wem, du Saujude, oder Judensau. Ein Aufschrei. Undenkbar, die müssen sofort zurücktreten, wenn nicht sogar die Amerikaner einmarschieren würden und die EU nicht sofort neue Sanktionen verordnen würde. Ich habe mich gefragt, woher kommt das? Ja klar, das, da gab es einen langen Artikel im Profil damals drüber, vor vielen Jahren habe ich das gelesen, dass die Menschen dieser Generation, die eigentlich gerade erst den Zweiten Weltkrieg überlebt hatten, auf die Sprache, auf Feinheiten, sprachliche Korrektheit keinen großen Wert gelegt haben. Ja, die haben sich ganz klar ausgedrückt, auch Beschimpfungen, weil die haben anderes erlebt und überlebt. Also würde ich ganz allgemein abschließend schließen, dass nur eine Gesellschaft, die einigermaßen saturiert ist, deren Bedürfnisse im Großen und Ganzen befriedigt sind, es sich leisten kann, die Sprache zu säubern, jetzt zu säubern im positiven Sinne, von Begriffen zu befreien, die irgendwie vielleicht als Beschimpfungen aufgefasst werden könnten oder auch aufgefasst wurden. Umgekehrt aber, das ist dann eine große Gefahr, die auch von der politischen Korrektheit ausgeht, das Kreieren einer Neusprache, George Orwell 1984 ist nach wie vor das beste Beispiel, es gibt kein besseres, wo also Begriffe gefunden werden für das, also das Ministerium, in dem die meisten Menschen gequält und vaporisiert, also eliminiert werden, heißt Liebesministerium. Denken Sie bitte heute, Sie haben das auf allen Ebenen, nicht? Das wird ja heute nicht irgendwo ein Institut geschlossen, es gibt ja nur Strukturbereinigung. Es wird niemand irgendwo auf die Straße gesetzt oder hinausgeworfen, eingespart ist schon fast nicht mehr politisch korrekt, gesund schrumpfen, weil das Wort gesund eine positive Konnotation hat, kann man das immer verwenden, auch wenn der Effekt oder die eigentliche Aktivität den Betreffenden keineswegs gesund macht, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit krank macht. So kann man natürlich durch die Sprache, vor allem wenn man dann, oder gut, harmlose Beispiele, weil Sie da vorhin das Beispiel genannt haben, was ist Geist, was ist Heilung, was verstehen Sie darunter? Ich frage mich oft, was verstehen heute Leute unter einem Event? Es gibt überall Events, nicht? Da gibt es eine Durchsage im Autobus einmal in Wien hier, wegen eines nächtlichen Events wird die Linie umgeleitet. Was ist ein Event? Also das Wort gab es bis vor Jahren, Jahrzehnten überhaupt nicht im Deutschen. Kann mir das jemand erklären? Was ist ein Event? Ja, es kann vieles sein, nach meinem, also würde man sagen einfach ein Besäufnis beim Heurigen, dann ist das eindeutig. Nicht vor allem, wenn man Heuriger hinzufügt, aus dem Kontext, na, was wird denn das sein? Wenn man was sagt, beim Heurigen fand ein Event statt, die können doch nicht nur gesoffen haben, da muss doch irgendwas anderes gewesen sein. Sollte man meinen. In Wirklichkeit vermute ich oder unterstelle, dass auch mit diesem Ausdruck nichts weiter gemeint ist, als man möchte, Tätigkeiten, die irgendwie anrüchig sind, anders benennen. Und Event klingt nun einmal besser, als wenn ich sage, da haben sie ein paar Deppen angesoffen und da sind nach Hause gekrochen. In diesem Sinne, danke für Ihre Aufmerksamkeit, bevor ich politisch nicht korrekt werde. Bis zum nächsten Mal.